Servus, Augsburg. Augsburg ist cooler als du denkst. Ich habe nochmal richtig coole Interviewpartner. Ich bin Alex Woldrich und will Ihnen zeigen, dass Augsburg viel interessanter ist, als wir denken. Wir wussten, wir hatten zu Olympia schon einige Olympioniken und demnächst stehen ja die Paralympics an und da haben wir auch einen Olympioniken vor Ort und heute muss ich sehr weit nach oben schauen. Ich bin 1,76, er ist 1,96. Er wird Paralympics-Teilnehmer sein. Hier ist Andreas Walser aus Königsbrunn. Hallo Andreas. Andreas oder Andi?
Andi.
Hallo Andi.
Hi. Schön, dass ich da sein.
Augsburg, der Podcast rund um die Fuggerstadt. Denn Augsburg ist cooler, als du denkst.
Andi aus Königsbrunn, 28 Jahre alt und du wirst als Leichtathletik-Teilnehmer bei Olympia.
Genau, also ich bin Leichtathlet und speziell Weitspringer und auch 100 Meter Sprinter. Jetzt bei den Paralympics werde ich dann im Weitsprung am Start sein.
Das ist ja krass, auch in Paris.
In Paris auch, im Stade de France auch, genauso wie bei den olympischen Leichtathleten jetzt. In anderen Disziplinen kann es natürlich sein, dass sie vielleicht ein anderes Venue irgendwie haben, aber bei uns ist alles eigentlich genau
gleich. Aber ich stelle mir gerade vor, du gehst in dieses Stadion, in dieses olympische Stadion. Da rutscht dir doch das Herz in die Hose, wenn du mittendrin bist und da sind Tausende um dich rum.
Ja, also ich weiß nicht, ob es Nervosität ist oder einfach nur generell Aufregung, weil es natürlich ein Riesen-Event ist, da zu starten. Und ich war jetzt schon, also ich war letztes Jahr zum Beispiel beim ISTAF in Berlin im Olympiastadion, da waren auch, glaube ich, 40.000 Leute im Stadion. Und es hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber man hört schon so eine krasse Lautstärke natürlich, aber da das ja schon so eine Riesenmenge an Leuten ist, du siehst halt nicht irgendwie jeden einzeln und es ist schon eine kranke Kulisse, aber ist jetzt nicht so überwältigend, wie man es vielleicht denken würde. Also ich glaube, es wäre schlimmer, wenn es jetzt irgendwie, keine Ahnung, 100, 200 Leute sind, die einen alle kennen. Da glaube ich, bin ich nervöser, wie wenn da jetzt so viele sind, die mich eh nicht kennen und die gucken halt zu, weil ich da da bin. Aber es ist,
du bist als Sportler wahrscheinlich in deinem Tunnel und kriegst weniger.
Das sowieso auch, ja.
Jetzt eine ganz wichtige Frage natürlich. Jetzt haben wir uns von den Emotionen gleich leiten lassen. Oh, riesiges Stadion und so. Die Frage ist natürlich, was sich jetzt jeder fragt, der zuhört, warum nicht Olympia, sondern Paralympics? Genau. Welche Behinderung hast du?
Also ich habe eine Sehbehinderung, also eine angeborene Netzhautdegeneration. Also das heißt im Endeffekt auf Deutsch, meine Netzhaut stirbt mit der Zeit ab oder geht halt kaputt. Das heißt, ich sehe immer weniger. Das schlägt sich wieder in Gesichtsfeldeinschränkungen, also dass ich so einen Tunnelblick bekomme. Ich sehe schlecht, wenn es dunkel ist, beziehungsweise eigentlich gar nichts. Habe Probleme mit Kontrasten, mit generell Lichtempfindlichkeit und natürlich auch einen schlechteren Visus. Also,
was heißt Visus?
Das ist im Endeffekt das, was du sehen kannst, auch mit Korrekturen. Also wenn du wenn man jetzt zum Beispiel eine Brille braucht, dann...
Du trägst ja Brille.
Genau, ich trage auch eine Brille. Dann ist ja die Linse eigentlich kaputt und wenn man dann die Brille runter tut, sieht man eben schlechter. Wenn man die Brille aufsetzt, setzt man besser. Aber das, was man generell überhaupt noch erkennen kann, so, das ist eigentlich der Visus. So kann man es, glaube ich, gut beschreiben. Was ist jetzt genau wissenschaftlich ist, kann ich leider auch nicht sagen.
Wenn man dich sieht, du lächelst, du bist groß, du hast eine Brille, du siehst top gesund aus. Man glaubt gar nicht, dass du eine Behinderung hast. Ich wusste es ja und bin mit ich habe groß ausgeholt, als ich dir einen Handschlag gegeben habe, damit du meine Hand siehst.
Ja.
Und du grinst dabei. Also hast du dich mit dem Schicksal abgefunden?
Also
belastet dich das oder ist es Teil deines Lebens?
Belastet schon. Aber jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit irgendwie down wäre. Also es gibt schon immer Momente, wo ich mir denke, so ja, wäre doch cooler, irgendwie jetzt normal sehen zu können. Es ist halt so ein bisschen die Kunst dahinter oder das, was man für sich selber einfach so ein bisschen den Weg finden muss, ist, wie man halt damit umgehen kann. Und ich habe zum Beispiel eben den Sport, ich habe tolle Freunde, Familie, die mich auch unterstützen, die halt im Endeffekt auch, wenn ich dann irgendwie irgendwo Probleme haben sollte, keine Ahnung, lass es irgendwie sein, dass wir abends unterwegs sind, wenn es dunkel ist, dass mich halt einfach jemand packt und mitzieht, dass es halt einfach für mich leichter ist.
Trübt es dein Selbstbewusstsein ein? Ist es schwieriger, einen Partner, eine Partnerin zu finden?
Das auf jeden Fall, ja. Also ist natürlich, also ich finde es halt, es ist schwierig, einfach generell so ein bisschen Leute kennenzulernen natürlich, weil man sieht mir, also ich weiß jetzt nicht, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, man sieht mir halt auch nicht wirklich an, dass ich eine Sehbehinderung habe. Oft ist es ja dann so, dass man an den Augen schon sehen kann, okay, da ist irgendwas.
Das sieht man bei dir gar nicht.
Genau, das sieht man bei mir eben nicht. Was dann natürlich oft halt zu blöden Situationen führt, wenn jemand zum Beispiel mir die Hand geben will, mich begrüßen will, mich noch nicht kennt und ich gucke denjenigen in die Augen und ignoriere quasi die Hand so, weil ich sie halt nicht sehe, dann entsteht halt oft irgendwie so der Eindruck, ja, er ist super arrogant oder keine Ahnung, irgendwie sowas in die Richtung, was ja eigentlich nicht der Fall ist. So.
Und du willst natürlich aber auch nicht dich sofort immer vorstellen, übrigens, genau. Ich bin Andi und ich bin fast
ja,
blind.
Genau, das ist natürlich dann die andere Seite. Also das ist ja schon auch ein eher, also Krankheiten und so sind ja schon auch ein privates Thema, was jetzt nicht unbedingt immer jeden, den ich kennenlerne, halt immer direkt meine komplette Lebensgeschichte da irgendwie erzählen will. Ich gehe offen mit dem Thema um, also mich stört es auch nicht, darüber zu reden. So, das ist jetzt nicht so ein Problem für mich, weil ich meine, das ist halt ist ein Teil von mir, ist wie alles andere im Endeffekt an mir auch. Habe ich jetzt kein Problem mit, darüber zu reden, aber muss halt nicht immer ins kleinste Detail immer direkt der erste Satz, yo, ich bin übrigens blind. Kommt, finde ich auch ein bisschen komisch rüber, weiß ich nicht. Also
das ist, ja, weil das Verhältnis zum Gegenüber gleich so in so eine angespannte Bahn bringt.
Ja, und auch so, also klingt vielleicht auch so ein bisschen needy irgendwie, ich weiß nicht so. Ja, übrigens, ich bin blind,
brauche jetzt von dir Mitleid.
Das ist einfach, also das ist halt nicht ja. So. Ja. Ich finde es immer cool, wenn dann Leute dann irgendwie im Nachhinein sagen, yo, hätte ich nicht gedacht, dass es so ist, weil dann weiß ich immer, okay, dann habe ich zumindest irgendwie beim Kennenlernen so alles richtig gemacht.
Siehst du aus der Erinnerung Dinge auch? Also du weißt, du hast ja früher, hast du früher auch mal richtig ganz normal gesehen?
Ja. 100%? Also ich ob es 100% sind, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Aber ich habe zum Beispiel meinen Führerschein gemacht mit 16 ganz normal. Sehtest damals halt auch ganz normal bestanden beim Optiker. Konnte auch fahren ein paar Jahre. Jetzt natürlich nicht mehr.
Wusstest du da schon, dass du die Krankheit hast?
Da wusste ich auch schon, dass ich die Krankheit habe, ja. Ich bin früher, also ich weiß noch tatsächlich beim Fußballspielen, so in der E- oder F-Jugend oder so, wenn wir abends trainiert haben, da hatte ich noch nicht so Probleme, wie dann später irgendwie C-Jugend, B-Jugend oder dann beim Footballspielen vor allem dann, da war ich dann auch schon erwachsen, da hatte ich dann echt Probleme, abends bei Flutlicht zu trainieren, weil ich natürlich im Dunkeln nichts sehe. Aber beim Footballspielen halt der Vorteil mit Helm und Schulterpads und so, hast du jetzt nicht so die Gefahr, dass irgendwie groß was passiert, wenn du mit jemandem zusammenläufst.
Hast du einfach den Ball nicht mehr getroffen.
Da habe ich den Ball halt nicht mehr gesehen oder die Leute, genau.
Da haben sich aber deine Teammitglieder wahrscheinlich gedacht, was geht mit ihm ab?
Ja, so ein bisschen schon bestimmt. Also ich meine, ich weiß gar nicht, ein paar haben es dann glaube ich schon so ein bisschen gewusst, dass da irgendwas nicht passt mit den Augen oder dass ich zumindest im Dunkeln halt nichts sehen kann oder bei Flutlicht halt nicht richtig trainieren kann. Ich war jetzt auch nie der überragende Fußballspieler, muss man dazu sagen.
Das ist ein Grund, konntest du es immer auf das schieben.
Ja, so ein bisschen auch. Nee, Also ich kann mich schon daran erinnern, dass es früher besser war, so ist es nicht.
Wie kommst du dann vom Fußball und vom Football zur Leichtathletik?
Das ist eine super witzige Story eigentlich. Und zwar, also es war 2021, war ja Olympia in Tokio und ich war schon immer so ein bisschen Leichtathletik-Fan, habe mich aber nie wirklich jetzt so dafür interessiert, dass ich es selber machen will, aber habe natürlich vor allem 100-Meter-Sprint und so immer angeguckt im Fernsehen und dann liefen da eben die 10-Kämpfer. Und dann habe ich mir so die Zeiten und die Weiten angeschaut, die da so beim Laufen, beim Springen und so haben. Und das hat mich so ein bisschen immer an das erinnert, was ich halt in meiner Schulzeit in der Leichtathletik auch hatte. Und dachte mir dann so, ja, vielleicht sollte ich auch mal Leichtathletik ausprobieren. Und habe aus Scherz zu meinem Bruder gesagt damals, also es ist wirklich eine wahre Geschichte, ich fange jetzt mit Leichtathletik an, dann bin ich 2024 in Paris bei den Spielen dabei.
Also, als Zehnkämpfer. Aber jetzt Moment mal, wir reden vom Jahr 2021, habe ich das richtig gehört? Das sind 3 Jahre.
Ja, also ich habe dann auch noch nicht direkt angefangen, weil ich dann noch Football gespielt habe und mich da auch verletzt habe am Oberschenkel und habe dann 2022 im März oder so habe ich dann angefangen.
Jetzt wird es immer wilder, das sind ja nur noch 2 Jahre.
Ja, ich habe dann auch relativ schnell tatsächlich gemerkt, dass es mit Zehnkampf nichts wird und dass die Leistungen, die 10-Kämpfer bringen, schon echt brutal gut sind. Also ich schaff's vielleicht in einer, also beim 100-Meter-Lauf kann ich vielleicht so schnell laufen wie der Niklas Kaul. Aber der hat dann halt noch 9 Disziplinen, wo er einfach besser ist als ich. Das habe ich dann auch relativ schnell gemerkt. Und dann kam es einfach durch einen glücklichen Zufall dazu, dass bei uns im Verein, also ich bin bei Schwaben Augsburg, damals eine andere Paraleichtathletin schon im Verein war, die Kontakt hatte mit dem Landestrainer vom Bayerischen Behindertensportverband. Und die Trainerin, die mich damals quasi trainiert hatte, die meinte dann, ja, bring doch einfach mal deine Befunde vom Arzt mit und red mal mit dem. Vielleicht kannst du ja in der Paraleichtathletik starten. Genau, dann habe ich das dem, wir waren an einem Trainingslager in Italien, dann habe ich das dem alles mitgebracht. Der hat sich dann einmal angeguckt und dann gesagt, also wenn du eine Klassifizierung bekommst, dann kann es gut sein, dass du international auch weit vorne mit dabei sein wirst. Und genauso ist es dann auch
krass. Passiert, man beschließt, in 3 Jahren bin ich hier bei den Paralympics mit dabei.
Ja, es ist ein bisschen surreal tatsächlich. Ist vielleicht auch so ein bisschen der Vorteil, dass in der Paraleichtathletik die Konkurrenzsituation nicht ganz so extrem ist wie bei den olympischen Leichtathleten natürlich, weil der Pool an Leuten einfach ein bisschen geringer ist.
Ja, du bist sehbehindert.
Ja.
Die gegen dich antreten, sind ja auch sehbehindert?
Die sind auch alle sehbehindert.
Also da gibt es wirklich die Kategorie sehbehindert.
Genau, also es gibt sogar 3 Sehbehindertenklassen. Also ich bin in der mit mittlerer Sehbehinderung. Es gibt dann noch eine, wo man noch ein bisschen besser sehen darf. Also in Zahlen heißt es so, ich glaube, die Klasse, wo ich bin, ist entweder ein Visus von unter 4% auf dem besseren Auge oder ein Gesichtsfeld von unter 5 Grad auf dem besseren Auge.
Also es ist schon sehr, sehr wenig.
Aber sehr wenig, ja, aber ist noch, also wie man ja sieht, komme ich noch gut damit klar.
Du brauchst noch keinen Blindenstock?
Ich brauche keinen Blindenstock, genau. Ich brauche auch keinen Hund oder sowas.
Ja, und beim Springen, da könnt ihr auch ohne Hilfe noch springen, oder?
Genau, also in meiner Klasse ist tatsächlich so, dass ich nicht vom Balken springen muss, sondern aus einer Absprungzone.
Also Balken, das ist ja dieses
genau,
Tritt,
das ist dieses
dieser
Brett.
Tritt,
ja,
dieses,
genau,
Brett,
genau.
Dieses Brett ist da vom Absprung.
Wir haben im Endeffekt eine Zone, die ist 1 Meter breit. Da ist dann so ein, wahrscheinlich so ein Mehlpulver oder sowas drin. Also einfach so ein weißes Pulver, dass wenn man da dann reintritt, dann sieht man den Fußabdruck. Und von diesem Fußabdruck wird dann quasi die Weite gemessen. Also ist bei uns tatsächlich auch die gesprungene Weite ist auch dann im Endeffekt die Weite, die im Ergebnisprotokoll drin steht, ist ja bei den olympischen Leichtathleten nicht immer so, wenn sie das Brett nicht treffen.
Wie weit springst du denn?
Meine Bestleistung ist aus dem letzten Jahr, da bin ich 6,96 Meter gesprungen.
Geil. Und ich habe mir sagen lassen, du bist ein ganz großer FCA-Fan.
Bin ich auch, ja.
Wie ist das jetzt, wenn du vorerst nochmal den FCA an, wenn die FCAler jetzt dich anfeuern?
Einer von den Fanbeauftragten hat mir schon eine Nachricht geschrieben, dass auch in der Geschäftsführung, dass sie sich auch freuen, dass ich da am Start bin. Ich habe tatsächlich auch letztes Jahr in Paris bei der WM habe ich ein kleines Video von Michael Schöll bekommen, wo er sich einfach gefreut hat für mich, dass ich da am Start bin, und hat schon so ein kleiner bisschen Support auf jeden Fall da, ja.
Das ist ja geil. Du weißt, du bist bei den Paralympics. Du weißt, der FCA supportet dich. Das Ganze ist jetzt, hast du vor 3 Jahren begonnen. Und man muss ja sagen, jetzt denkt jeder, okay, seit 3 Jahren kämpft er für die Paralympics. Ja, aber du weißt ja erst seit ganz kurzem, dass du überhaupt dabei bist.
Ja, genau. Also mein Jahr ist leider dieses Jahr echt schlecht gelaufen mit Verletzungen und so weiter. Und wir haben ja wie alle anderen Sportarten auch so einen Nominierungszeitraum, in dem man eine bestimmte Leistung bringen muss. Und das hat bei mir einfach nicht hingehauen, weil ich im Endeffekt keine Wettkämpfe machen konnte den ganzen Sommer über.
Also warst du eigentlich raus?
Ich war quasi raus. Also ich habe, glaube ich, 2 Wettkämpfe gemacht, war aber bei beiden verletzt eigentlich oder kam gerade aus einer Verletzung zurück und habe immer wieder, wenn ich wieder angefangen habe, immer wieder eine neue Verletzung dazu bekommen.
Jetzt erzähl uns bitte den Moment, in dem sich dein Leben geändert hat. Es hat sich ja wirklich verändert.
Ja, genau. Und
welche Situation, welche Uhrzeit, wo hat man dich erwischt, wie wurde dir diese gute Nachricht übermittelt?
Genau, ich lag daneben, also die Nominierung war dann durch, ich war nicht dabei und dann war ich halt viel daheim und dann war ja Olympia auch und dann lag ich eben auf der Couch, das war jetzt diesen Freitag in der Früh, ja, lag ich auf der Couch, es war 9 Uhr morgens, glaube ich, und dann hat mein Handy geklingelt, war die Bundestrainerin dran, hat gefragt, ob ich sitze, dann gesagt, dass ich eine Wildcard bekommen habe vom IPC und doch noch nach Paris mit darf, ja. Das war schon echt krasser Moment.
Wie hat sich dein Körper angefühlt, wie dein Geist?
Also ich glaube, in dem Moment habe ich es gar nicht so richtig realisiert. Also das hört sich immer so blöd an, wenn Leute das sagen, aber es ist tatsächlich irgendwie so. Also es ist einfach irgendwie, fühlt sich nicht so an, als wäre das gerade wirklich passiert. Also man braucht einfach ein bisschen.
Das heißt, man sagt erstmal wie so ein Depp, sagt man, ja, passt, okay, cool.
Genau, ja. Also ich glaube, meine Reaktion war auch tatsächlich, als sie gesagt hat, ja, du hast eine Wildcard bekommen, einfach nur so ein okay. Und ich dachte mir dann, so die nächsten Minuten und Stunden, es ist dann immer mehr so angekommen und war einfach nur froh. Also einfach nur glücklich. Mehr kann ich dazu, glaube ich, auch gar nicht sagen, ja.
Ich glaube, ich würde an die allein von der Erinnerung dann im Nachgang zumindest, selbst wenn ich es beim Telefonat noch nicht realisiert habe, immer so Gänsehaut kriegen. So, boah.
Ja, so ein bisschen schon. Also mir läuft es da schon so ein bisschen irgendwie den kalten Rücken runter. Oder es ist einfach ein geiles Gefühl, da dran zu denken. Ja, ich meine, es wird wahrscheinlich auch jetzt, also ich fahre jetzt ja am Sonntag dann los ins Trainingslager und bekomme meine ganze Einkleidung und alles dann auch da. Das ist dann natürlich auch nochmal so ein Moment, wenn man dann die ganzen Klamotten irgendwie so in der Hand hält und das Team Deutschland Paralympics Logo dann da drauf ist.
Hey, ich werde stellvertretend für dich schon nervös.
Es ist, ja, ich werde auch nervös, wenn ich darüber rede, muss ich sagen. Es ist schon irgendwie ein krasser Moment, ja.
Wie reagiert dein Umfeld, deine Freunde?
Es waren alle super happy. Also ich glaube, als ich das auf meinem Social-Media-Kanälen gepostet habe, direkt irgendwie tausende Nachrichten bekommen, super viele positive Rückmeldungen. Die meisten oder viele wussten ja eigentlich auch schon, dass ich es eigentlich nicht geschafft habe davor und dass ich es dann jetzt doch noch irgendwie mit darf, ist natürlich nochmal irgendwie für alle nochmal so eine Spur, ja, ich weiß nicht, ob es noch krasser ist, aber waren alle mega happy, also im Endeffekt wahrscheinlich genauso froh wie ich, also.
Ich will jetzt dein Adrenalinspiel nicht noch höher treiben, aber stell dir vor, du holst tatsächlich eine Medaille.
Ja, das wäre tatsächlich echt überragend, weil natürlich meine Vorbereitung jetzt nicht optimal war. Dadurch, dass ich ja erst dachte, ich bin nicht dabei, habe ich natürlich nicht mit 100% Intensität weiter trainiert und mich voll drauf vorbereitet, damals waren es ja dann noch 8 Wochen da zu starten. So, ich habe jetzt im Endeffekt 3 Wochen oder 2,5 Wochen, wo ich wirklich voll mit allem irgendwie mich drauf vorbereiten kann, ist jetzt natürlich nicht die optimale Vorbereitung. Deswegen wäre es umso krasser, wenn am Ende wirklich was bei rumkommt. Aber ich fahre jetzt so mit der ganzen Vorgeschichte einfach nur hin, um es zu genießen. Und was dann am Ende rauskommt, das werden wir dann sehen.
Ich hätte wirklich Angst am Telefon gehabt, als die Verantwortliche angerufen hat, so: Ich darf mich nicht verplappern, ich darf nicht sagen, dass ich nicht trainiert habe. Die nehmen die Nominierung zurück, das darf ich nicht.
Ja, ich habe ja nicht nichts gemacht, also so ist es nicht. Also ich habe ja schon weiter trainiert. Ich habe tatsächlich mit der Bundestrainerin ein paar Tage davor telefoniert, weil sie wissen wollte, wie es mir eben geht, körperlich. Da habe ich ja auch gesagt, dass meine Verletzungen und so alle ausgeheilt sind und ich habe ja auch ein bisschen weiter trainiert. Ich habe halt keinen Weitsprung gemacht zum Beispiel, also keine wirklichen Technikeinheiten im Weitsprung, was ja schon eigentlich ein großer Bestandteil irgendwie
bei der Disziplin
ist.
Ja. Boah, denke ich mir.
Also ist natürlich auch viel Athletik und Schnelligkeit, Sprinten und so weiter, aber gerade jetzt die Sprünge in die Grube sind schon auch ein Riesenteil und das habe ich zum Beispiel jetzt nicht gemacht die letzten Wochen. Aber sowas kommt auch meistens ein bisschen schneller wieder. Und ein paar Leute haben auch gemeint, vielleicht hat die Pause auch einfach, also die jetzt mal ein paar Wochen nicht mit vollem Fokus irgendwie da dabei zu sein, vielleicht tut das auch gut und man
das
ist
kennt
dann
man ja selber
freier.
Ja. Das kennt man ja auch selber, wenn man länger Pause macht und der Körper und der Geist auch mal sacken lassen können, was du gelernt hast, dann funktioniert es besser. Ja, cool. Also, dann freue ich mich, wenn wir das Interview haben mit dir als Goldmedaille. Ich wollte dich nicht unter Druck setzen. Ich wünsche dir eine fantastisch tolle Zeit dort.
Danke,
genieß
danke.
Es einfach, egal wie gut das Ergebnis jetzt
das
ist.
Das werde ich auf jeden Fall.
Das ist eine einmalige Sensation, die ich krass, krass cool finde. Also höchsten Respekt. Ich hoffe für dich, dass es dir gesundheitlich gut geht und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Das hoffe ich auch, ja. Weil dann war ja wirklich was Gutes dabei.
Danke, dass du hier bist.
Mich hat's gefreut.
Augspot, der Podcast rund um die Fuggerstadt. Denn Augsburg ist cooler, als du denkst.